Ich möchte zu Beginn mit euch ein kleines Gedankenexperiment machen. Denkt mal für euch so an all die Dinge, die ihr in eurem Alltag zu tun und erledigen habt. Und vor allem denkt mal in dem Sinne daran, wie viel Zeit und Kraft in Prozent gerechnet steckt ihr da rein. Also zum Beispiel, wie viel Prozent eurer Zeit und Kraft investierst du in die Arbeit oder in die Schule? Wie viel Prozent deiner Kraft investierst du in Familie? Wie viel Prozent deiner Kraft und Zeit investierst du in Freunde? Und was ist mit Hobbys, Freizeit und dem, was du gerne tust? Wie viel Prozent und Zeit und Kraft kostet dich das oder wie viel ist da? Und dann gibt es da noch Gott und die Gemeinde. Vielleicht engagierst du dich irgendwo in der Gemeinde. Wie viel Prozent deiner Zeit und Kraft ist dafür? Und wenn du das alles zusammenzählst, auf wie viel Prozent kommst du dann? Auf 100? Auf mehr? Auf weniger? Wer weiß. Aber ich vermute, dass die meisten von uns auf mehr wie 100% kommen. Wenn sie all das, was ich aufgezählt habe und ihr euch das jetzt zusammengerechnet habt, dass ihr da mehr drauf kommt als auf 100%. Denn allein schon für Arbeit, Schule oder Familie braucht man viel Zeit und Kraft. Und dann gibt es da noch die ganzen anderen Dinge, die da auch noch dazu gehören. Und dann gibt es da manchmal Dinge, das sind Erwartungen von außen, die andere an mich außen herantragen und sagen, mach das mal oder das muss gemacht werden. Und dann gibt es da die Erwartungen, die ich mir selber mache, wo ich sage, ja, das erwarte ich ja auch noch von mir, dass das dazugehört. Und ich zum Beispiel, ich bin schon leicht perfektionistisch veranlagt, das merke ich immer wieder. Und mein Anspruch ist manchmal eher sogar 120 wie 100% zu geben. Und dann wird es manchmal schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Oder manch andere haben die Doppelbelastung von Beruf und Familie. Allein das kann schon viel mehr wie 100% manchmal ausmachen. Das Problem ist, wenn ich für alles 100% geben will, dann summiert sich das ja und dann bin ich ganz schnell auch mal bei 300-400%. Eine Zeit lang geht es vielleicht gut, gerade wenn man jung und leistungsfähig ist. Aber irgendwann wird es zu viel, wenn man immer nur Vollgas gibt. Man selber merkt es vielleicht erstmal nicht. Aber es gibt andere, die es merken. Die sagen dann vielleicht, du hast ja nie Zeit. Die sagen dann vielleicht, du machst zu viel, kannst du nicht irgendwas mal abgeben von all dem. Ja, und irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt, da merkt man es auch selber. Die Müdigkeit wird größer, die Unlust wächst, Überforderung, Erschöpfung, vielleicht auch irgendwann merkt man es körperlich, dass man krank wird. Es ist ein bisschen wie bei dieser Werbung mit dem Duracell-Häschen. Es läuft und läuft und läuft und läuft und irgendwann ist die Batterie leer und es fällt einfach um. Und ich glaube, und deshalb habe ich das Thema auch heute gewählt, dass wir gerade als Christen in der Gefahr stehen, zu viel zu geben. Denn es kommt ja bei uns noch eine weitere Komponente hinzu, nämlich das Diener Gottes sein. Das Diener Gottes sein, das auch irgendwo mit Einsatz und Zeit und Kraft verbunden ist. Zumindest wenn man den Anspruch hat, das Reich Gottes zu bauen und voranzubringen, dann kostet es auch was. Und gleichzeitig kann das mit ganz viel Frust verbunden sein. Da bereitet man ein tolles Projekt vor und es kommen kaum Leute. Das habe ich in meiner kurzen Dienstzeit schon jetzt oft genug erlebt und es kann frustrierend sein. Oder man will Menschen für Jesus dauerhaft begeistern und man merkt, dass sie eigentlich trotzdem nur kurz dabei bleiben. Und all diese Erfahrungen können dann mit Frust verbunden sein. Und Frust ist immer auch zermürbend. Und ich möchte mit euch heute auf zwei Beispiele aus der Bibel schauen. Denn das, was ich jetzt beschrieben habe, das taucht auch mehrfach sogar in der Bibel auf, was ich auch gut finde, dass diese Realität auch in der Bibel zu finden ist. Und ich möchte mit euch heute auf zwei Diener Gottes schauen, die beides echte Arbeiter und Kämpfer für Gott waren. Und die dann aber irgendwann an den Punkt kamen, wo da ging es einfach gar nicht mehr. Und der erste von den beiden ist Mose. Die Geschichte von Mose kennen wir alle. Er hat mit der Hilfe Gottes sich gegen den Pharao aufgelehnt, hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und dann waren sie in der Wüste und sind in der Wüste umhergeirrt. Und auch irgendwann dann kam Mose selbst an das Ende seiner Kräfte. Und davon ist im 4. Buch Mose im 11. Kapitel die Rede. Da heißt's: Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Ich vermag all das Volk nicht alleine zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Ich finde, es sind ziemlich krasse, deutliche Worte, die Mose da raushaut. Er ist einfach frustriert und fertig. Wie eine schwere Last liegt sein Amt auf ihm. Ich vermag das Volk nicht alleine zu tragen. Am Ende will er sogar lieber sterben, als so weiterzumachen. Wenn man sich die Figur des Mose so anschaut, dann werden an ihm, finde ich, drei Zeichen deutlich, dass er Burnout gefährdet ist, kurz vorm Burnout steht oder vielleicht ihn so gerade schon hat. Das erste Kennzeichen, was bei Mose deutlich wird, ist, nenne ich mal, rein und raus. Es kommt zu wenig rein und es geht zu viel raus. Denn er ist ja ständig gefordert. Er muss ständig geben, sich ständig kümmern. Aber hat selbst eigentlich scheinbar nichts, wo er Kraft schöpfen kann. Und so wird sein Tank ständig angezapft. Von seiner Verantwortung, vom Volk, von all dem Problemen, die außenrum sind, wird sein Tank ständig angezapft, aber es kommt wenig hinein. Und irgendwann wird der Tank immer leerer und wir Menschen sind anders wie Autos. Wir haben keine Warnblinkanzeige, die dann aufploppt und sagt, jetzt bitte tanken. Die Warnleuchte, die fehlt uns. Manchmal merkt man es dadurch vielleicht auch gar nicht, dass zu wenig reinkommt, aber ganz viel rausgeht. Das zweite Kennzeichen ist Mühe und Frust. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass es mit ganz viel Mühe und Frust oft verbunden sein kann. Und ich glaube, man kann sehr hart arbeiten und abends glücklich ins Bett fallen und dadurch nicht ausbrennen. Aber es kann auch anders laufen. Nämlich, wenn ganz viel Mühe und Frust mit verbunden ist, wenn man ständig auf Widerstände stößt, auf Ärger, und wenn man sich anstrengt und keiner weiß es zu schätzen. Wenn man nie ein Erfolgserlebnis hat. Das ist wie wenn gestern die Deutschen 120 Minuten spielen und am Ende dann doch verloren hätten. Irgendwann wird der Frust immer größer, wenn man nie ein Erfolgserlebnis hat. Und wenn man sich immer nur abarbeitet, immer nur 120 Minuten spielen muss und am Ende mit leeren Händen dasteht. Und keiner dankt einem. Das dritte Kennzeichen heißt innen und außen. Auch das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Es gibt eine Außenseite, das ist all das, was von außen an Druck kommt, an Erwartungen. Sei es auf der Arbeit durch einen Chef, sei es in der Schule durch die Lehrer, durch Prüfungen, der Druck von außen, der kann manchmal ermüdend sein und zermürbend sein. Und daneben gibt es dann das Innen, nämlich den Einpeitscher in mir selbst. Ich kenne den echt gut, diesen Einpeitscher in mir selbst. Der sagt, du hast noch nicht genug getan. Mach mal mehr oder gib noch mehr, da geht noch was. Und das hat ganz viel, merke ich immer wieder, mit Anerkennung zu tun, mit Bestätigung. Wenn ich mir darüber Anerkennung und Bestätigung hole, dass ich es gut mache, dass ich viel gebe, dann stehe ich auch in der Gefahr, vielleicht zu viel zu geben. Und ich möchte hier auf eine weitere biblische Person schauen, nämlich den Propheten Elia. Elia war ja auch ein echter Eiferer für Gott. Und er hat die Missstände in seinem Land kritisiert, er hat unerbittlich gegen falsche Propheten gekämpft, hat auf dem Berg Karmel sich allein gegen 450 Propheten des heidnischen Gott Baals gestellt. Und das hat ihm, glaube ich, unglaublich viel Kraft gekostet. Und dann hat ein Tropfen gelangt, der es fast zum Überlaufen bringt, nämlich die Königin Isebel hat ihn angefeindet. Und davon lesen wir im ersten Buch Könige im 19. Kapitel, da sandte Isebel, das ist die Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast, also den Baalspropheten. Also sie will ihn umbringen lassen sozusagen. Und dann heißt es, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia bricht regelrecht zusammen da unter dem Strauch in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation von Elia nachvollziehen könnt, weil wir haben vielleicht nicht gleich den Wunsch zu sterben. So weit muss es ja nicht kommen. Aber ich denke schon, dass wir das immer wieder kennen, dass manchmal nur eine Kleinigkeit langt. Eine Anfeindung, ein Wort der Kritik, ein Misserfolg, ein Missverständnis und schon bricht man zusammen. Jetzt geht es natürlich darum, jetzt haben wir die beiden Situationen gesehen, was kann man tun, wenn es einem so geht wie Mose oder Elia? Und jetzt ist es natürlich bei dem Thema heute hier keine psychotherapeutische Sprechstunde. Das muss man auch sagen. Ich beende jetzt nicht die Predigt, verteile die Apothekenumschau und sage die 5 besten Tipps gegen Burnout. Damit wäre es dann vorbei an dieser Stelle. Aber ich denke, wir sind alle hier, weil wir darauf schauen wollen, was bietet uns die Bibel da an? Was sagt uns die Bibel dazu? Und ich finde, wenn man sich diese beiden Figuren Mose und Elia mal anschaut, dann fällt auf, dass das eigentlich krasse Einzelkämpfer waren. Also die hatten schon irgendwie auch Leute um sich rum, aber irgendwie waren sie immer diese herausragenden Typen, aber dadurch auch Einzelkämpfer. Vielleicht lag es auch daran, dass sie natürlich gerne im Mittelpunkt gestanden sind, dass sie gerne ihr Ding durchgezogen haben. Oder es lag vielleicht auch daran, dass andere gesagt haben, ja, du machst es schon. Ich nehme mich da mal zurück, ich habe eh genug anderes zu tun. Oder ich kann das eh nicht, mach du mal. Und ich glaube, dass bei uns als Diener Gottes oft beides vielleicht zusammenkommt. Ich finde, man kann gerade in Gemeinden schon immer wieder Diener Gottes treffen, die sich sehr wichtig nehmen. Die sagen, naja, ohne mich läuft sie nicht und die sich da so eine Position geschaffen haben, die sie genießen und auch ausnutzen, aber dann die Gefahr besteht, dass sie dann wirklich alles alleine machen müssen. Und auf der anderen Seite, und das kennen wir, denke ich, alle auch, gibt es manchmal wirklich einfach zu wenig Arbeiter für all die Aufgaben. Und es bleibt an wenigen hängen. Und dann ist die Not eben groß, wenn immer alle, ein paar wenige alle Arbeit machen und an den Punkt kommen, wo sie irgendwann nicht mehr können. Schauen wir mal drauf, wie bei Mose die Sache weitergegangen ist. Und da heißt es dann weiter in 4. Mose 11, und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht alleine tragen musst. Finde ich ein starkes Ende. Du nicht alleine tragen musst. Also, 70 Männer kann man auswählen. Aber dann kommt der entscheidende Punkt, wenn sich 70 bereit erklärt haben, wo es heißt, und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen. Da geht es um die Befähigung durch den Heiligen Geist. Gott sagt eben, wenn du bereit bist, dein Amt da mit anderen zu teilen, dann werde ich auch den Heiligen Geist austeilen, werde sie befähigen und zurüsten. Und das ist, denke ich, schon etwas Entscheidendes. Gott will seine Mitarbeiter, seine Diener doch nicht auspressen wie eine Zitrone, noch das Letzte herausholen. Ich glaube, dem Verständnis liegen wir manchmal auf. Da muss alles rausgepresst werden, damit wir möglichst viel erreichen. Nein, Gott will, dass es auf möglichst viele Schultern, auf möglichst viele Zitronen verteilt wird, damit da viel Saft rausgepresst werden kann. Aber eben nicht alles. Und dazu ist es eben manchmal nötig, auch Dinge abzugeben. Ich kenne das selbst von mir als Gemeindeleiter, als Pfarrer. Es ist manchmal sauschwer, Sachen abzugeben und sagen zu können, ja, der wird es schon machen, darauf zu vertrauen. Da braucht es ganz viel Gelassenheit. Und ich glaube, diese Gelassenheit und diesen Weitblick zu sagen, der wird es schon machen, das kann ich auch mal abgeben, die kann uns eben nur der Heilige Geist schenken. Ich finde es so super, dass in diesem Text der Geist so betont wird, weil genau den braucht es da. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir zu dieser Kraft und Gelassenheit aus dem Heiligen Geist? Und dazu möchte ich nochmal draufschauen, wie die Elia-Geschichte weitergegangen ist. Denn Elia hatte zwar einen Diener, wie es vorhin in dem Text hieß, aber sonst war er eben auch eher ein Einzelkämpfer. Und das Problem von einem Einzelkämpfer ist, dass er nicht nur ohne Gemeinschaft ist, sondern er ist auch ohne Seelsorger. Und dann wird es richtig hart. Und Gott sieht es, dass Elia ohne Seelsorger ist und dass er einen Seelsorger braucht und dann beginnt er seine Seelsorge an Elia. Und davon gehen wir jetzt nochmal in den 1. Könige 19 und da heißt es dann, er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Was mir an dieser Bibelstelle so gut gefällt, ist, dass die Seelsorge hier mit der Leibsorge anfängt. Denn wir liegen wegen der Gefahr auf, dass wir Seelsorge vor allem wirklich als Sorge an der Seele verstehen. Und es ist ja auch richtig, denn ein gutes Seelsorgegespräch zur richtigen Zeit kann sehr hilfreich sein und gut sein und viel bewirken. Aber manchmal ist halt auch erstmal die Leibsorge dran. Und dann erst kommt die Seelsorge. Elia legt sich sogar noch ein zweites Mal schlafen. Das finde ich echt gut. Und dann erst kommt nämlich die Seelsorge, als er ausgeruht ist und dafür dann auch wieder Kraft hat. Und bei der Seelsorge, das steht nicht so explizit drin, aber so stelle ich mir das dann vor, er ist ja dann gegangen, 40 Tage und Nächte, dass er auf diesem Spaziergang ganz viel mit Gott geredet hat, sein Herz ausgeschüttet hat, diesem Engel, der ihn da begleitet hat. Und das Schöne ist, und davon lest man nämlich gar nichts, Elia wird nicht kritisiert, da wird nicht getadelt, da wird auch nicht gefordert. Sondern ich glaube, da wird einfach erstmal zugehört. Einfach begleitet und geleitet auf diesem Weg. Es ist, glaube ich, das, was man geistliche Begleitung nennen könnte, die Elia da erfährt. Und dann zieht er sich dort in eine Höhle zurück. Und dann kommt eine Stelle, die kennen, glaube ich, die meisten. Das ist eine ganz bekannte Stelle, da schauen wir jetzt nochmal drauf, was dann in dieser Höhle passiert. Der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind wird, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben und der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Eine ganz bekannte Stelle ist das aus dem ersten Königebuch, aus der Elia-Geschichte. Und ich finde sie immer wieder richtig gut. Sich mal zurückziehen in die Stille, in die Höhle. In sich hineinhören, auf Gott hören, das ist, glaube ich, etwas, wo man wirklich bei Gott Kraft tanken kann. Wie es auch Jesus ja immer wieder gemacht hat, dass er sich in die Stille und Einsamkeit zurückgezogen hat, auch wenn es die Leute manchmal nicht verstanden haben, warum er das tut. Weil er wird doch gebraucht und er hat es trotzdem getan. Ich selbst habe das, was das heißt, ganz bewusst in meinem Zivildienst erlebt. Ich habe nach dem Abi, damals musste man noch Zivildienst machen, ich habe den beim CVJM in Altenstein gemacht. Da ist ein großes Tagungshaus, ich weiß nicht, wer das kennt. Und ich muss sagen, ich war die ersten 2-3 Monate meines Dienstes ganz schön überfordert. Es war wahnsinnig viel zu tun, es war sehr anstrengend. Ich hatte eine sehr strenge Chefin und gefühlt habe ich erstmal alles falsch gemacht. Es war der pure Frust. Und die Freude an der Arbeit habe ich erst darüber gefunden, dass ich einen Zivi-Kollegen hatte, mit dem habe ich mir das Zimmer geteilt. Und dem ging es ganz genauso. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, da haben wir beschlossen, so, und jetzt setzen wir uns hin und jetzt wird jeden Früh gebetet, bevor wir anfangen. Und dann haben wir uns immer erst mal eine Viertelstunde hingesetzt, haben uns erzählt kurz, wie es uns geht und haben dann dafür gebetet. Das war erstmal Seelsorge aneinander und dann Seelsorge bei Gott, dass wir uns das bei Gott geholt haben. Und der Punkt war, dass das der Wendepunkt war, dass genau in dem Moment die Arbeit angefangen hat, Freude zu machen, selbst die Straße kehren, das vorher das Schlimmste für mich war. War plötzlich was, wo ich gesagt habe, Mensch, ey, es geht doch. Und was ich so gemerkt habe, wir haben uns gegenseitig angesteckt. Mit einem Feuer der Begeisterung irgendwo auch angesteckt, gegenseitig mit dem Heiligen Geist, uns den immer wieder zugesprochen auch. Und ich habe daraus gelernt, dass es eine Frage ist, dessen, wie wir Wüstenzeiten beurteilen. Denn wie Elia in der Wüste war, so gehen wir immer wieder durch Wüstenzeiten. Und für mich war das damals eine krasse Wüstenzeit in meinem Leben. Und jetzt kann ich es positiv sehen, weil ich damals Gott ganz neu begegnet bin. Ich denke, als Christen kommen wir auf jeden Fall immer wieder in solche Zeiten, in solche Wüstenzeiten. Wir haben vielleicht nicht gleich den Wunsch zu sterben, so wie Mose und Elia, aber ich glaube, wir können verstehen, wie es ihnen geht. Und jetzt haben wir drauf geschaut, was da gesagt wird. Und ich glaube nicht, dass das ein Patentrezept ist. Das ist, glaube ich, keine Patentlösung, weil manchmal die Probleme ja sehr tief liegen können. Aber ich glaube, es ist als Christen gerade immer wieder gut zu schauen, was fehlt mir und wo kann ich da bei Gott mir meinen Tank auffüllen lassen? Und wie lasse ich mir den auffüllen? Und das Auftanken bei Gott dauert leider länger wie an der Tankstelle, wo man nur den Tankstutzen reinsteckt und nach 5 Minuten weiterfährt. Und darum möchte ich meine Predigt im letzten Teil jetzt schließen mit einem Zitat von Bernhard von Clairvaux, der gesagt hat, und vielleicht kennt manch einer das Zitat, wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss. Strömt sie über und wird zum Fluss. Ich mag dieses Bild total, weil ich finde, es passt irgendwie zu unserer schnelllebigen Welt. Schnell rein, schnell raus. Und vielleicht hätten wir es gern auch so mit unserem eigenen Tank. Schnell wieder voll machen, damit wir schnell wieder viel geben können. Aber so ist es halt leider nicht. Sondern bei Gott auftanken, das braucht Zeit. Das braucht Geduld und Aufmerksamkeit für Gott. Es braucht die Seelsorge. Und Seelsorge ist ein Prozess. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, euch die Zeit da immer wieder zu nehmen, die Schale voll werden zu lassen. Und dann, wenn sie voll ist, dass sie dann auch überströmen kann. Wie Gott die Quelle ist, dann selbst zur Quelle zu werden. Deshalb erweise dich als Schale. Amen.